Ist Jesus wirklich auferstanden? Für mich ist die Frage nicht eine Glaubensfrage in erster Linie, sondern eine Wissensfrage. Und zwar, ich bin promovierte Historiker, ich werde längst Professor für Geschichte, das ist ein geschichtliches Ereignis, und ich bin ein Jude und ich kenne den jüdischen Hintergrund. Paulus sagt uns klipp und klar, wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist, sind wir die schlimmsten Narren der Welt. Denn was bedeutet die Auferstehung? Die Auferstehung bedeutet eines, und das ist das Allerwichtigste, seine Göttlichkeit. Denn wenn Jesus nur gekreuzigt und nicht auferstanden, die Schuld wird vergeben, aber das ist kein Erweis, dass er Gott ist. Der Erweis, dass er Gott ist, ist, dass er über Leben und auch über Tod steht und dass die Tod keine Macht über ihn haben kann. Das ist ganz anders als die Entrückung bei Elia zum Beispiel. Der ist weg von dem Tod entrückt. Jesus ist durch den Tod und hat den Tod bemächtigt. Was ist die Lage? Die Lage ist folgendes. Jesus ist ein Wanderprediger, ein Wanderrabbi, und er tut ständig die zentrale Zeichen seiner Göttlichkeit. Er geht zum Norden Israel und wählt genau 12 Jünger. Warum 12? Nicht 10, die Gerechten. Die wiederhergestellte Stämme Israel im Geist, das sind die 12. Er geht durch das ganze Land. Zuerst ist er angebetet von Heiden aus Iran und die haben ihn als der Judenkönig angebetet, Heiden. Am Schluss starb er als Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, ein Titel, den er selbst bejaht. Dazwischen geht er durch das ganze Land von Norden bis Süden. Warum? Das ist auch eine Zeichenhandlung. Wir müssen lernen, die Bibel zu lesen, von Bildern. Das lernt man an keiner Bibelschule und keiner Universität. Und das ist der Schlüssel zu einem Bibelverständnis. Er geht durch das ganze Land, um zu zeigen, die gehört mir. Ich bin der König der Juden. Dieses Land, dieses Volk ist meins. Und dann tut er bestimmte Wunder. Nach heute reden viele Leute von Wunder ohne ein Verständnis, was Jesu Wunder bedeutet. Alle diese Wunder haben tiefe, zeichenhafte Bedeutung. Er heilt Lahme, um zu zeigen, ich bin der Herr über das Körper, über Leben. Er heilt Blinde. Blinde ist der geistliche Kraft. Der Seher, Samuel, die erste bezeichnen ein Prophet. Wir wollen der Seher, Samuel. Der Seher ist der Prophet, geistliche Kraft. Das Wort sehen hat eine vierfache Bedeutung. Wenn ich in diese Zimmer reingekommen bin oder ich schaue sie an, ich schaue niemand an, ich erlebe nur, meine Augen sehen alles, aber ich nicht bewusst. Der zweite ist, ich schiele auf eine bestimmte Person, ich schaue ihn an. Das bedeutet, da ist eine Verbindung zwischen Sehen und Bewusstsein mit Verstand. The mind's eye, hat Shakespeare, der größte Dichter, gesagt. The mind's eye, der Verstandsauge. Hier ist Verstand. Der Seher in die griechische Tragödie, und das passt sehr gut, ist blind. Und es sind Blinden, die Jesus öfters tiefer sehen. Ich habe das erlebt in meiner Gemeinde. Blinde, die zu mir in die Bibelstunde gekommen, und sie haben gesagt, als ich physisch sah, habe ich nicht geistlich gesehen. Jetzt aber sehe ich ihn und kenne ich seine Wirklichkeit. Und das ist die höchste menschliche Art von Sehen. Und das ist überboten durch Gott selber, denn gerade dieser Samuel, der Priester, Richter und Prophet, das überbietet alles, was wir Menschen vorstellen kann, soll er als alter Mann einen neuen König einsalten. Und er geht gleich durchstracks auf jemanden, der stark und groß, so beeindrucken wir alte Knaben, die Leute stark und jung. Und Gott sagt, nur ich sehe in Menschenherzen. Und das ist die höchste Schau. Und das ist ein Schau Gottes. Sehen hat vierfache Bedeutung. In der Bibel ist das zentrale Wort in der Bibel überhaupt. Er heilt Blinde, um zu zeigen, der Kraft des Sehen, das geistliche, göttliche Sehen ist in mir. Und er weckt Menschen aus den Toten. Sogar Lazarus hat gestunken. Er war mehrere Tage tot, um zu zeigen, ich bin der Herr nicht nur über den Körper, nicht nur über den Geist und Geistliche, sondern über Leben und Tod. Alle Jesus, ich bin Worte, sind Worte, die mit Gott zu tun haben. Ich bin das Leben, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das ewige Leben. Gehen Sie durch diese Worte. Alle diese Worte sind nicht Worte, die ein Mensch erfüllen kann. Die sind Worte, die sind das Programm Jesu. Die zeigen, wer er im tiefsten Geist ist. Und für einen Jude, der Allerhöchste ist Mose. Wer mehr als Mose ist, für eine fromme Jude, kann nur Gott sein. Und Jesus sagte, Mose sagte euch, ich aber sage euch, und er legte der Gesetz Mose im Geist aus. Das bedeutet, Torah im Geist legt er aus in der Bergpredigt. Der Bergpredigt ist ein Satz. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Denn das Gesetz Mose gilt als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dasselbe sagte ich bin das Torah im Geist. Alles, was Mose Gesetz bringt, ich bringe das im Geist. Aber dann in der Bergpredigt zeigt er, was Gott verlangt. Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Alles das ist messianisch, prophetisch im höchsten Grad. Was haben die Juden erwartet? Das ist von keinem Pfarrer, das ich je erlebt habe, richtig verstanden und ausgelegt. Es ist lächerlich gemacht und es ist nicht lächerlich, weil die passiert zu unserer Zeit. Die jüdische Erwartung gegen den Messias, in Bezug zu den Messias, sind zum Tief biblisch. Die Pharisäer und Schriftgelehrte sind nicht dumm. Die sind viel klüger als unsere Theologen heute und sie haben ihn nicht verstanden. Was haben sie erwartet? Was die Bibel sagt? Einer wird kommen, der wie Mose ist, aber mehr. Er heißt ewiger Vater von Anbeginn zu Anbeginn. Er ist Gott selber. Was wird er tun? Er wird kommen in eine Zeit von äußerst Bedrängnis. Man hat gemeint, wie vorher bei den Ägyptern, jetzt bei den Römern, wo wir Juden, ich bin Jude, tausendfach angenagelt sind am Kreuz. Jesus war nicht der einzige Gekreuzigte. Wir haben Zehntausende Gekreuzigte, Freiheitskämpfe gegen Rom. Und er wird kommen. Und er wird diese Herrschaft der Römer zu Ende mit Gewalt bringen. Und alle Völker werden hinpilgern nach Israel, der Gott Israel, durch diesen Messias, der gleich Gott ist, anzubeten. Und das ist genau, was Israel jetzt halten wird. Und ich warne euch sehr eindringlich. Viele evangelikale Christen gehen weg von Israel. Und das geht weg von Gottes Verheißung. Denn das Allerletzte, was passiert mit Jesu vor der Himmelfahrt, geht um diese Erwartung. Der Zionist Petrus, ich sage sehr bewusst, der Zionist Petrus fragt, wann kommst du wieder dein Reich für Israel? Das ist Zionismus, Reich für Israel. Und Jesus sagt nicht, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern er bejaht die Frage, und sagt nur, der Vater weiß wann. Manche sagen, Israel sei ein weltlicher Ding. Ich bin auch weltlich und Sie sind auch und wir sind alle weltlich. Lass uns nicht Teugler sein. Wir sind Menschen. Salomo hat Verheißung und er hat 1000 Frauen. Ich habe eins und das ist genug, manchmal mehr als genug. Und ja, und David war Ehebrecher und Mörder, aber trotzdem liegen die Verheißungen auf ihn. Es geht um Gottes Verheißung. Und wenn wir wegfallen von Israel und sagen, ja, das geht uns nicht an, wer war Jesus? Die erste Deutung ist König der Juden. Vergessen Sie das nicht, weil das wird sehr wichtig jetzt sein. Evangelikale Pfarrer und sehr wichtige fallen weg von Gottes Verheißungen. Jawohl. Und was tut Jesus? Jesus hat alle diese Wunder getan, mit Vollmacht geredet, alle die zentralen Zeichen gemacht und am Palmsonntag kommt er in seine Stadt. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, im Namen. Namen bedeutet Wesen. Mein Name ist mein Wesen. Wissen Sie, was David Jaffin bedeutet? Jetzt haben Sie gesehen, der geliebte Schönheit. Ja, jeder Name hat, das mit 3 Jahren hat gegolten. Ja, heute nicht mehr so. Er kommt und die erwarten genau das Biblische. Die erwarten Jesus Ruf zum Heiligen Krieg gegen die Römer und durch ihn. Und er hat 12 Legionen Engel. Durch ihn wird Israel befreit und der Friedensreich wird anfangen. Es wird anfangen über Krieg. Und alle Völker werden hinpilgern, den Gott Israel anzubeten. Das läuft durch das ganze Alte Testament. Und was tut Jesus? Nix. Alle fallen von ihm weg. Wir haben so große Erwartungen. Er hat Wunder getan, ständig. Er hat alle die Zeichen. Und er tut nichts, weil er hat was anderes vor. Nach den ersten 2 Evangelien, ich nenne die sehr bewusst Evangelien, ich habe die beide im Bücher ausgelegt, Psalm 22, das ganze Kreuzeswesen ist durch das Psalm 22 belegt und das Jesaja-Evangelium, mein Buch, das Jesaja-Evangelium. Er geht ein Leidensweg zum Kreuz. Hingibt sich, nimmt alle seine Macht, alle seine Macht des Gerechtigkeit weg. Wer bin ich zu richten? Wissen Sie, die großen Maler, und ich bin Kunsthistoriker, und es ist sehr wichtig zu sehen, zum Beispiel Riemenschneider, der größte Holzschnitzer, wenn er malt die Kreuzigung, er malt die Kreuzigung so, mit alles dabei. Das bedeutet Maria und Johannes und die andere Junge, die 2 Schächte, die Juden, die Römer, wenn alles dabei. Auf einer Seite sind die Gläubigen, die Junge, die Maria und die Zentrale. Auf die andere Seite sind die Juden und die Römer. Wir richten uns an sein Kreuz. Er richtet uns nicht direkt. Das ist so gemeint und so ist es. Nur einer, ein Genie von höchstem Grad, der Dürer, unwahrscheinlich beeindruckt, Giovanni Bellini, er tut was Unerhörtes in die Malerei. Er nimmt eine Gestalt von den Gläubigen, von den Frommen, stellt ihn unter den Juden und den Römer. Und man sieht sofort, weil das ist ein Ohr, das geht zurück zur byzantinistischen Zeit, das ist Johannes, der Lieblingsjunge, mit einem Heiligenschein unter die Juden und die Römer. Warum? Denn durch die Liebe Jesu, welche er am meisten verkörpert, können Juden und Heiden auf die andere Seite gebracht werden. Nichts passiert 3 Tage später. 3 Tage später kommt eine Frau, mit der wir jetzt beschäftigen, Maria Magdala. Kommen dann andere Junge. Der Grab ist leer. Und 2 Engel sind da. Einer zum Kopf und einer zum Fuß. Zeichen der Leibliche auferstanden. Niemand hat das richtig begriffen und verstanden sein. Er muss sterben für unsere Schuld und ist am 3. Tag auferstanden, als er weiß seine Göttlichkeit. Paulus sagt das sehr deutlich im Korintherbrief. Es gibt kein anderes. Ich habe ein oberes Seminar in Geschichte und ich habe promoviert summa cum laude, ich kenne mich ein bisschen aus in Geschichte, ein oberes Seminar gelernt, dass wenn eine Erklärung fragwürdig ist, muss man eine bessere finden. Es gibt keine Möglichkeit, dass eine jüdische Glaube, sind alle Juden, gegründet wird, eine verflucht und verdammt vom, am Kreuz, verflucht ist der, der am Holz hängt, steht im 5. Buch Mose, das ist der Allerheiligste für einen Jude, die Zusammenfassung des Gesetzes Mose. Es ist total unmöglich, dass eine Verfluchte und Verdammte von heiligen Gesetz von Juden angebetet sein. Die sind biblische Juden, wie sie biblische Christen sind. Warum ist das passiert? Da hat die Verfluchung der unerfüllbare Bergpredigt, die für Gott gilt, auf sich genommen sei. Und dieser Glaube von Juden an eine verfluchte, anscheinend verfluchte und verdammte von Gesetz ist die Schlüssel zu einem Verständnis unserer Glaube. Es gibt keine Erklärung, wie dieser dumme Professor, der wirklich seine jüdische Glaube ist, fast nichts vorhanden, der sagte, das ist alles Wahn. Paulus redet mit mehr als 500 Leuten, die die auferstandene Christus erlebt hat. Das kann kein Wahn. Und Paulus ist geschult, die Geister zu prüfen, von dem berühmtesten Rabbiner seiner Zeit, Gamaliel. Unser Glaube ist gegründet an historische Tatsachen. Und es gibt keine andere Erklärung, dass gesetztreue Juden, sogar Jakobus, Jesu Bruder, der besonders gesetztreu ist, das wissen wir von der Apostelgeschichte, der seinen Bruder nie als Gott angenommen hat, als Jesus mit Vollmacht handelt, lebt und alle die Zeichen tut, plötzlich dieser Jakobus ist dabei, mit einem Verfluchten am Kreuz anzubeten, nach dem Gesetz. Jesus Christus ist leiblich auferstanden von den Toten, weil er Gott ist und der Tod kann Gott nicht halten. Er ist der lebendige Gott Israels und der Vater und Grund unserer eigenen Glauben. Das können Sie historisch gewiss wissen. Es gibt keine andere Möglichkeit für diese Tatsache. Jetzt, wer will weg zu Esther? Kann zu Esther nebenan, ich habe auch ein Buch, die mit Esther zu tun hat, das heißt, Jesu Leidensweg mit Israel, die liegt hinten, das vielleicht hilft. Es ist sehr interessant bei Esther. Wissen Sie, Chagall hat sehr sinnlich Frauen gemalt. Merkwürdig, dass Pietisten die Gegensinnlichkeit lieben, Chagall. Aber eine Frau malt er keusch, immer keusch. Wissen Sie, wer das ist? Das ist Esther. Und wissen Sie, warum? Weil Esther ist für ihn das Symbol der reine Israel. Er malt Esther viel schöner als alle anderen dieser sinnlichen Frauen. Die Begegnung mit Maria Magdala, wir lesen aus Johannes 21. 20, Entschuldigung. An dem ersten Tage der Woche kommt Maria Magdala früh, da es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweg war. Sehr interessant, es ist eine Frau, die erste Zeuge ist. Die Zeugnis von Frauen im Judentum hat keine gerechtliche Bedeutung. Es muss zwei Männer, die das tun. Das ist nicht zu sagen, dass die Frauen als minderwertig. Wir Männer tragen den Glaube in der Tempel, in der Synagoge. Aber wenn man nach Hause kommt, wie ich erlebte mit meiner Großmutter Dina und ihrem Mann Isaac, ein Machtwechsel findet statt. Man geht durch die Türe und ich habe das erlebt. Isaac, putz deine Schuhe. Isaac, deck den Tisch. Isaac, und sie ist die Befehlsmeisterin, die Königin zu Hause und wir sind die Knechte. Ja? Und ich stelle euch die Frage, wo bleibt man die meiste Zeit? In der Tempel oder zu Hause? Und deswegen bleiben die jüdischen Männer so lang wie möglich in der Synagoge, ja? Können Sie mir ein Glas Leitungswasser? Ist das sehr weit weg? Kein Sprudel, ich trinke nicht Sprudel. Ist ohne Kohlensäure. Ich trinke nur Leitungswasser. Ja, ja. Reines Wasser, das ist die Zeichen der Reinheit. Fließendes, nicht Sprudel. Ich sprudel selber genug, ja. Ich trinke nicht Sprudel. Sie kommt, als es finster war. Wissen Sie, man muss lernen, die Bibel zu sehen. Finster bedeutet ein Doppel. Es ist abends. Morgen ist noch nicht da, aber die tappt in Finsternis. Das größte Geheimnis der Menschheitsgeschichte, dass dieser Jesus leiblich auferstanden ist, dass er Gott ist. Man sieht, dass der Stein vom Grab hinweg war. Bilder. Ich rede nur durch Bilder. Denn das ist der Schlüssel zu einem Gesamtverständnis der Bibel. Jesus als Person und ein Bilder. Was bedeutet Stein? Stein bedeutet Tod. Es ist das idealste Bild für Tod. Es ist leblos. Wer von euch ist je so ein jüdisches Grab gegangen? Bitte Hände zeigen. Was sieht man auf diesem Grab? Und die Rabbiner sagen, das ist Zeichen der Erinnerung. Das ist sehr oberflächlich. Das ist nicht falsch, aber sehr oberflächlich. Tod zum Tod. Wir haben keine Verbindung mit den Toten mehr. Kein Spiritismus ist erlaubt. Das ist die tiefe theologische. Die andere ist sehr gut menschlich. Man gedenkt an diese Person. Das ist auch, aber die tiefere Sinn, Tod zum Tod. Und wann fängt das an zu ändern? Dass die Steine lebendig werden, genau das Gegenteil, als Jakob einschläft auf einen Stein in Bethel. Und dieser Stein wird lebendig sein. Die Engel gehen rauf und runter. Welche Grünewald in die Isenheimer Altar? Wer kennt die Isenheimer Altar? Mindestens von Bildern? Ja, das bei der Geburt Jesu hat Grünewald so gemalt, die Engel gehen rauf und runter, zurückschauen auf Jakob. Und Maria schaut Jesus an und das ist das Form einer Kreuz, die gerade aufgestellt wird. Ganz großartig. Der Stein wird lebendig sein. Israel kommt zum heiligen Fluss Jordan. Gott befehlt, die Stämme durch die Priester 12 Steine unter Wasser hinzulegen. Tod in Tod. Stein ist Tod, Unterwasser ist Tod. Wir sind ursprünglich getauft, Römer 6, Unterwasser in den Tod, in der Kreuzigung Jesu. Und Gott öffnet diesen Tod, dass Israel lebendig, nach zweimal Todesdeutung, Unterwasser und Steine, die Priester stehen auf diese Steine und vielen Dank, das ist aber sehr lieb. Aber es ist auch gut für Sie, ein bisschen zu bewegen, nicht immer zu sitzen. Ja, gut, danke. Ja. Er ist jetzt der Wasserträger, ja, das ist auch ein wichtiger Amt, ja, gut. Und Gott öffnet die Fluss und Israel geht durch den Tod zum neuen Leben im Herrn, im heiligen Land, danke. Und diese Steine sind Steine des Sehen, die sind in Gilgal aufgesetzt, die sind lebendige Steine des Sehens, Schau, das ist der geistliche Schau, Stein des Sehens. Und dann, wir wissen von Psalm 118, wer kennt meine Auslegung von Psalm 118? Da geht auch ein Stein, das verworfen ist, ist zum Eckstein geworden. Und das sind die Steine, die Tempel wird zerstört und wird wieder aufgestellt in 3 Tagen, sagt Jesus, seine Hauptgrund, warum er gekreuzigt ist. Wenn er sagte, der Tempel wird zerstört und ich baue dir in 3 Tagen auf, das ist von Kreuz zu Auferstehung, das ist der lebendige Tempel Gottes in der gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Das ist Stein, so ist die Bibel zu lesen, zu sehen. Ich sage immer, Bibelauslegung hat 3 Faktoren. Jesus geht durch das ganze Bibel. Das ganze Alte Testament ist seine Bibel und seine Erfüllung. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Das ist das Alte Testament. Dann gibt die Bildersprache, die einheitliche Bildersprache der Bibel. Und dann gibt Themen, zentrale Themen, die durch die ganze Bibel laufen. Irrung und Wirrung, eine wunderbare Novelle von Fontana. Und alle die großen Gestalten in der Bibel gehen durch Irrung und Wirrung, bis sie wie Paulus zum gerade Straße gebracht sind. Gerade. Und so gehen wir durch Irrung und Wirrungen, bis Gott uns zurechtbeugt. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jungen, welcher Jesus lieb hat. Ja. Wissen Sie, ich weigere mich zu streiten über Nebenthemen. Wir Christen sind eine kleine Gruppe und wir sind sehr streitbereit, fast so streitbereit wie die Juden. Ja. Churchill hat gesagt, 30 Juden, 31 Parteien. Ich kann sagen, über die Judenchristen in Israel gibt hunderte Parteien da. Ja, so sind wir Juden. Ich weigere mich zu streiten über Nebenthemen. Ob die Frauen Pfarrer sein dürfen oder nicht, es gibt sehr gute Argumente auf beide Seiten. Ich weigere mich zu streiten. Ich weigere mich zu streiten über Taufe. Wer soll getauft, wann getauft und so weiter. Das ist ein Streit. Luther war es sehr wichtig. Mir ist es nicht wichtig. Meine Taufe war lächerlich. Wirklich, es war eine Komödie. Denn ich habe Buße getan, ich war gläubig, aber noch nicht getauft. Und der Pfarrer war so aufgerückt, dass der Wasser nicht kam. Und ich warte da gebeugt die ganze Zeit und nichts kommt. Und ich spüre keinen. Ich habe hier, damals habe ich nicht mehr so viel Glatze hier, aber ich spüre, wenn Wasser kommt und keine Wasser kommt. Und dann endlich habe ich etwas so aufgeregt. Ich habe, Willi, wann kommt das Wasser? Ja, und dann endlich kommt das und dann viel, ja, auf einmal. Die Taufe ist sehr überbedeutet, aber ich will keinen Streit darüber. Taufe, es geht um Buße tun, Glaube und Nachfolge. Das bringt uns in den Himmelreich. Niemand kommt in den Himmel, weil er sagt, ich bin getauft. Ich neige mich über den Streit, wer darf zur Heiligen Abendmahl oder nicht. Diesen Randthema. Und hier ist ein Thema, wo die Argumente direkt in beide Richtungen von einem Text. Maria Magdalena ist die Erste, die den auferstandenen Christus erlebt. Die erste Verkündiger von der Auferstehung. Und eine Frau ist es, der Jesus einsalbt zu König der Juden, zu seinem Tod. Sie salbt mich zu meinem Tod hinein. Das darf nur ein hoher Priester oder ein Prophet. Aber hier ist die andere Seite, auch bei Paulus, sie geht zu Simon Petrus und der andere Jünger, welche Jesus lieb hat, das ist Johannes. Das bedeutet, sie ist auf einer Seite Frauen auf dem höchsten Niveau, der Erste, der die Auferstehung verkündigt. Auf die andere Seite geht sie zu zwei Männern, weil die Männer tragen das Glauben und die sind zuständig. So nehmen sie, was sie wollen, aber streiten sie nicht mit mir. Ich streite nur über diese Themen und die sind sehr aktuell. Die erste ist, dass Jesus leiblich gekreuzigt ist für unsere Schuld und Sünde. Als Angebot für alle Menschen aller Zeiten. Und das ist ein Opfergang, die Jesus macht anstelle aller Tiere Opfer. Zweitens, dass Jesus leiblich auferstanden ist, als erweist seine Göttlichkeit. Drittens, dass der Heilige Geist nur durch das Wort vorhanden ist, nicht durch, ich spüre der Heilige Geist. Wissen Sie, wie viel Deutsche gespürt hat, dass Hitler der Messias und der Retter Deutschland war? Ich kenne Bilder, wo sie gehen auf den Knie und beten Hitler an als der Messias. Ich spüre es in mein Herz. Herzensreinheit ist das nicht. Heiliger Geist geht durch das Wort, weil das Wort trug nicht Gottes Wort. Und das Dritte ist, dass Israel immer noch Gottes auserwählte Volk und das ist ein Streitthema unter Evangelikale jetzt. Nicht in Amerika, aber hier. Sicher, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wissen Sie, ich habe die zwei größten Dichter, die je gelesen habe, die sämtliche Werke, Tolstoi und Shakespeare. Und ich kenne die sehr gut. Ich bin selber ein nicht unbekannter Dichter selber. Und ich kann euch sagen, die Bibel ist etwas ganz anderes. Es gibt begrenzte Möglichkeiten, sogar Hamlet auszulegen. Es gibt viele Ausleger. Die Bibel ist so unerforschlich tief, dass wir Pfarrer müssen jedes 7 Jahre das gleiche Text behandeln. Und der kluge Pfarrer holt nicht sein alte Predigt raus, sondern er geht an den Text neu, weil er wird neu sehen und neu erleben. Die Bibel ist immer wieder neu für uns. Das ist Tolstoi und Shakespeare nicht. Nur zu einem gewissen Grad. Da ist ein so viel Schichten der Wahrheit. Als ich das Johannesevangelium las, bin ich zum Glaube gekommen. Ich habe gesagt, das kann nicht von einem Mensch kommen und kann nicht über einen Mensch sein. Das ist göttlich. Ich habe das sofort gespürt. Maria aber stand vor dem Grabe und weinte draußen. Dieses Wort weinte kommt ständig, ich glaube 4-mal vor in diesem Text. Sie ist so betroffen, aber wenn man weint, kann man nicht denken. Wissen Sie, ich bin ein eifender Typ, ich glaube, Sie merken das ein bisschen. Und als ich kam in meine Gemeinde in Mansum bei Stuttgart, die erste Beerdigung, ich war gleich da, der Sarg war da. Ich war gleich da. Und die Frau hat geweint und geweint, ich wollte sie trösten, sie könnten nicht hören. Ich habe gelernt, man muss warten, es muss Zeit geben. Und diese Betonung weinen ist erstmal, sie weinte, warum weinst du? Weil sie wird Freude erleben. Weinen ist Trauer, Kreuz, Freude ist Auferstehung, das ist beide drinnen.
Aber sie muss zu einem tiefen Verständnis kommen, dass diese Weinen nicht blendet ihre Sicht der Dinge. Gute Predigt, biblische Predigt, ist nicht Kopfpredigt. Die Professoren sind allgemein bekannt als sehr schlechte Prediger. Die predigen von Kopf. Und diese Gefühlspredigt, alles wird aufgewühlt, das ist noch schlimmer. Das ist Massenmanipulation, Gruppendynamik, Le Bon. Das hat Hitler und Stalin und denen alle gewusst, wie man damit umgeht. Gute Predigt ist existenzielle Predigt. Es trifft unser Verstand und es trifft unser Gefühle. Das nennt man in der Bibel Herz. Herz ist nicht Gefühl in der Bibel. Es sind beides. Sie weinte, denken Sie, sie weinte, weil sie steht für die größte Geheimnis der Menschheitsgeschichte, dass diese Jesus leiblich auferstanden, dass er Gott ist. Als sie nun weinte, guckt sie um. Ich mag viel lieber die Übersetzungen, die alte Übersetzung. Guckt, das ist die neugierige Eva, die guckt. Haben wir Schwaben hier? Bitte Hände zeigen. Bitte Hände zeigen. Ja, es ist keine Beleidigung. Ich bin auch schwäbischer Pfarrer. Jawohl. Sie wissen über die Störs im Schwabenland. Die Frauen können draußen gucken, aber wir wissen nicht, dass sie da sind, rauszugucken. Und in Mamsum haben sie geguckt, wo mein Dackel sein Geschäft machte. Ja, das habe ich genau gewusst. Da ist die gucken, die neugierige Ephes. Wir Männer sind auch, wir sind viel eitler als die Frauen. Vielleicht nicht so neugierig, aber eitler sind wir sehr. Wenn ich sehe, wie mein Sohn mit 14 Jahren da in der Spiegel schaut, wie das, ich war auch so mit 14, das ist, wir sind auch schlimm in Eitelkeit, sicher, die Frauen sind auch so mit diesem Spiegelbild. Sie guckt in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleider. Eine zum Haupten, die andere zu Füßen. Warum weiß? Weil sie unbefleckt sind. Sie sind nicht gefallen. Warum sind wir mehr als die Engel? Denn wir wissen über das Wesen Gottes, sein Kreuz. Die Engel brauchen kein Kreuz. Die sind nicht gefallen, außer die gefallenen Engel. Und die kriegen kein Kreuz, die gefallenen Engel. Weiß, einer zu Haupt, andere zu Fuß. Das bedeutet, er ist leiblich auferstanden. Die ersten Zeugen sind Engel. Warum? Weil es ein himmlisches Ereignis. Ich habe nie erlebt, in Mansum, als ich predige, plötzlich geht das Sarg auf. Und ich gucke langsam und der Tod steht auf, gibt mir die Hand und sagt, Herr Pfarrer, nicht schlecht gepredigt, nächstes Mal machen Sie besser. Nein, das habe ich nicht und Sie haben das auch nie erlebt, oder? Nein, Auferstehung ist ein himmlisches Ereignis, deswegen zuerst die Engel. Es ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Alles in der Bibel, das Bonhoeffer sagt, hat mit Wunder zu tun, denn es hat mit Gottes Wirklichkeit, die so viel höher ist als menschliche Wirklichkeit. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken in Wege als eure Gedanken in Wege, so spricht Gott der Herr. Das sollen Theologen endlich lernen. Wir können Gott nicht in menschliche Begriff bringen. Es ist wie eine Ameise zu fragen über die Menschen. Was wissen Sie über Menschen? Gar nichts. Und Gott ist viel mehr als in die Bibel. Das muss auch gesagt. Die Bibel ist alles Gott. Aber es ist alles, was wir Menschen brauchen. Die letzte Himmel kann ihn nicht halten, sagt Salomo. Und das ist wahr. Die Bibel ist auch Gott. Aber Gott ist mehr als alles. Er ist unbegreiflich für uns. Dieselbe sprachen zu ihr, Weib, was weinst du? Immer wieder die Frage, du hast keinen Grund zu weinen, aber wisch den Tränen weg, dass du verstehst. Glaube ist nicht eine reine Gefühlssache. Es ist auch nicht eine reine Verstandssache. Es ist eine existenzielle Frage, der Menschenherz, das Wesen von uns trifft. Sie sprachen zu ihm, sie haben meinen Herrn weggenommen, ich weiß nicht, wo sie hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandert sie zurück und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Warum weiß sie nicht? Sie ist eine Jüdin, sie hat ein Binde über die Augen. Und das Volk Israel hat immer noch ein Binde über die Augen, ein Binde, Römer 11, bis Jesus wiederkommt und dann den annimmt in sein Wiederkommen. Das alles im Neuen Testament, auch in Zacharia, sehr deutlich geschrieben sein. Sie erkennt Jesus nicht. Und dann spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinest du? Wen suchest du? Du hast keinen Grund zu weinen. Er will, warum weinst du, bedeutet, fäng an zu denken. Das ist eine Denkfrage. Denken gehen durch diese Tränen. Und wen suchest du? Sie glaubt, sie sucht den Toten und er ist nicht da. Und sie wird den Lebendigen finden. Wir aber suchen den Toten, den Gekreuzigten, damit wir den Lebendigen finden. Hier sucht sie den Toten, der nicht da ist, und trifft sich als allererster Mensch den Lebendigen sein. Und jetzt kommt eine sehr interessante Sache, die ich entdeckt habe. Sie meint, es sei der Gärtner. Alle die Ausleger, soweit ich weiß, meinen sie, sie hat keine Ahnung. Aber ich weiß besser. Nicht, weil ich kluge bin, sondern weil ich Kunsthistoriker bin. Und ich weiß, denn die ganze Kunst in dem Mittelalter bis 17. Jahrhundert, Jesus ist immer in Bezug zu Maria Magdalena mit einer Spade da als Gärtner. Und das hat mir nachdenklich gemacht. Garten, was für Garten? Es gibt zwei Gärten in der Bibel. Was weinst du? Sie ist in der Garten Gethsemane, ihr Garten des Tränen. Und die andere Garten ist der Garten Paradies. Wer ist Paradies? Wo ist Paradies? Jesus, das ist Paradies. Ungetrennt von Gott, das ist Paradies. Und er ist der Gärtner, denn er herrscht über die Garten des Tränen. Warum weinst du? Und er ist der Garten der Paradies. Und was tut ein Gärtner? Haben wir hier Leute? Ich bin kein Praktiker. Ich schaue wie Mr. Bean aus und benehme ich mich wie Mr. Bean. Ich arbeite nicht im Garten, ja? Aber was tun die Gärtner? Die trennen Kraut und Unkraut. Und das ist genau, was Jesus als Richter tut. Er trennt Kraut und Unkraut. So er ist dreifacher Art der Gärtner. Nicht im Sinne, wie die Maler meinen. Ein einfacher Gärtner. Wissen Sie, das erste Mal, als ich das entdeckt, das war vielleicht 25 Jahre her, ich habe das in Büchern geschrieben, ein Mann fing an zu weinen. Und er kam zu mir später und sagte: Herr Pfarrer, ich habe geweint, weil ich auch ein Gärtner bin. Ich war sehr berührt über das. Aber Jesus ist kein Kollege von ihm, das habe ich nicht gesagt. Denn den Garten, über den Jesus herrscht, ist dreifach. Die Garten des Tränen, warum weinst du, das Garten Gethsemane? Der Garten der Paradies, denn Jesus ist dieser Garten. Und er ist der, der Kraut und Unkraut trennt ins Gericht. So, sie sieht den Gärtner. Und sie meinte, sei der Gärtner. Sprichst du ihn her, hast du ihn weggetragen, so sag mir, wo hast du ihn hingelegt, so will ich ihn holen. Sie hängt an Jesus. Und zwar ein Jesus, der sie gar nicht weiß, dass er Gott ist. Und sie weiß nicht, dass er auferstanden ist. Und sie weiß nicht die tiefe Bedeutung vom Kreuz, aber sie hängt an Jesus. Alle Worte für Gemeinde oder Kirche sind feminin, in alle möglichen Sprachen. Nicht nur, was 70% die Leute hier vielleicht auch, 70% die Leute in die Gemeinde sind Frauen, sondern es geht um diese Hängen an Christus. Die Frauen haben diese besondere Kenntnis durch Geburt, durch die Geheimnisse des Lebens, die sie tragen, die denen in dieser Hinsicht helfen. Maria ist sinnbildlich für Kirche und Gemeinde. Das bedeutet, wenn eine Kirche oder Gemeinde nicht an den Gekreuzigten Jesus hängt, hört sie auf, Kirche und Gemeinde zu sein. Wenn Jesus nur ein guter Mensch, ein vorbildlicher Mensch, das ist keine christliche Glaube. Es geht um die Bedeutung sein Kreuz und dann die Bedeutung seiner Auferstehung. Und wer das verneint, ist ein Humanist und kein Christ. Und das sind sehr viele Professoren und Theologen. Leider. Aber die Gemeinde wächst. Die wächst in Afrika, die wächst in Asien. Wissen Sie, als ich Vorträge hielt in Florida, wo ich bin im Januar und Februar, wo ich Gedichtlesungen, Vorträge, biblische Vorträge, ich werde so dargestellt, die glauben, dass ich ein Deutscher bin. Und die sagen, ach ja, Herr Pfarrer Dr. Jaffin, wir sind so dankbar, dass Sie uns Luther gegeben haben, als ob ich kein Deutscher bin. Luther, aber jetzt machen wir weiter. Das bedeutet, Ihre Zeit ist hinfällig und jetzt macht das weiter in Amerika. Das ist ein bisschen hart. Ich habe eine kleine Erweckung in meiner Gemeinde erlebt, die ist nicht in Amerika, sondern hier in Deutschland, im Schwabenland. Aber die groß im Ganzen gesehen, die Kirche, die Gemeinde Jesu wächst in Afrika, in Asien, auch in Amerika, aber nicht in evangelischer Europa. In katholischer Europa geht es besser. Das ist ein Thema für sich. Was war die Manko der Reformation? Die Reformation hat Manko. Und einer hat mit Auge zu tun. Ein anderer hat mit Pilgerfahrten und Gemeinde zu tun. Denn Pilgerfahrten sind biblisch. Die Juden machen das auch. Es ist nur, wo man hinpilgert und zu wem man hinpilgert. Aber das ist ein Thema für sich. Gott sei Dank gibt hier lebendigen Christen hier. Und ich bin froh, dass das nicht ganz, der Saal nicht ganz leer ist. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Haben wir eine Maria hier? Eine Frau heißt Rosemarie, wo ich lebe in Oberbayern. Jede zweite Frau heißt Maria, jeder zweite Mann heißt Seppi und jeder zweite Esel heißt Seppi. Ja? Wissen Sie, das Wort Maria hat zweifache Bedeutung. Die Katholiken nehmen eine, die andere nehmen die evangelischen. Beide stimmt. Die unsichere und die bittere. Sie ist, und beide passen zu dieser Maria in diesem Zusammenhang. Sie ist in bittere Tränen verwandelt und sie ist absolut unsicher, was ist los. Fürchte dich nicht, du unsicher, du in bitter Tränen gewandelt, Maria. Ich habe dich erlöst, du gehörst zu mir. Das ist das Wesen der Maria, das ist seine Person. Und diese Maria trifft sich hier und nur hier in dieser tieferen Sinn. Bittere Tränen und Unsicherheit. Und das ist ihr Wesen hier. Und er sagt, Maria, du Bittere, du Unsichere, da wandelt sie sich um und spricht auf Hebräisch Rabuni, das heißt meist. Das ist die schlimmste Beleidigung in der Menschheitsgeschichte. Sie als allererste, der auferstandenen Christus erlebt, gibt Ihnen einen Titel, den wir auch haben, Rabuni, das bedeutet Schriftgelehrter. Das ist ein menschlicher Titel. Aber sie hat recht. Denn wie kennt sie Jesus? Jesus hat sie auf den Schmutz und Schlamm rausgeholt. Sie war eine Hure. Die war von 7 bösen Geistern geplagt. Das bedeutet auf gut Hebräisch, sie hat die Schöpfungsgabe in den Dreck gezogen. Und es ist sehr interessant, dass diese Aussage trifft sich in einem Psalm, den ich jetzt zitiere und bete, passt genau zu Maria Magdala und die Lage, in wen sie steht. Denn Jesus ist ihr Rabuni. Ihr Lehrer, er holt sie aus dem Dreck. Ich hatte das Herrn, der neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, Vorerei, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied, Auferstehung, in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Da werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen, wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nicht gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen. Und das ist genau gemünzt. Psalm 40, die Anfang auf diese Maria, die Hure, die Jesus zuerst. Ist das zu laut? Meine Stimme ist sehr laut. Ist das zu laut? Ja. Ich bin schwerhörig, deswegen redet so laut, ja. Und die meisten von euch wahrscheinlich auch. Sind Sie schwerhörig auch? Ja, ja. Ich habe ein neues Hörgerät, so ich höre manchmal zu viel, ja. sie hat erlebt, wie Jesus sie aus dem letzten Dreck herausgeholt hat. Er ist ihr Rabbune. Das ist der Zusammenhang, in wen sie ihn am besten kennt. Auch wenn das kein messianischer Titel ist. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinem Bruder und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zum euren Vater, zu meinem Gott und zum euren Gott. Rühre mich nicht an. Ein berühmtes Bild von Tizian, eine der schönsten Bilder, die je gemalt. Tizian war ein Schüler von Bellini, den ich mag Bellini lieber. Aber es ist ein wunderschönes Bild von Tizian. Sie haben bestimmt dieses Bild irgendwann gesehen. Man sieht eine bildhübsche Frau, Maria Magdalena, und sie versucht, Jesus anzurühren. Er dreht sich weg. Dieser Tizian hat nicht die Tiefe des Glaubens von der großen Bellini. Das ist total falsch interpretiert. Er meint, diese Frau kann ihn versuchen. Erstmal, Jesus ist nicht versuchbar, wenn er in menschlichem Fleisch und Blut ist. Jetzt aber hat kein männlicher Fleisch und Blut. Er ist auferstanden. Wunderschön gemalt, aber lächerlich gemeint. Es gibt eine viel tiefe Auslegung, die auch falsch ist. Und das ist, rühre mich nicht an, denn dieses Geheimnis ist so viel hoch, so höher als alle, was Menschen verstehen. Das ist ein göttliches Verständnis. Deswegen darfst du nicht jetzt hier auf Erde das wissen. Das klingt alles gut und gerecht. Aber Thomas hat sein Finger im Leib. Das ist nicht mein Thema, aber das ist sehr öfters falsch ausgelegt. Jesus sagt, steck dein Finger in mein Leib. Will er Jesus widersprechen? Und er sagt, ich kann nur glauben, wenn ich das tun. Wird er widersprechen? Nein, er steckt sich sein Finger im Leib. Und das hat niemand besser als Caravaggio gemalt, dieser Realist, die ganze im Leib. Thomas hat das getan. Ich verstehe den Text nicht und ich sage euch eines, ein Geistlicher, der alles weiß, weiß gar nichts. Das Erste, was ein Geistlicher tun soll, seine Fehlbarkeit zu zeigen, dass ein Mensch ist wie euch. Und ich sage das jetzt hier, ich verstehe den Text nicht. Das sind die zwei möglichen Auslegungen, beide sind falsch. Was ich aber verstehe, ist der Bezug zu das Nächste. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zum euren Vater, zu meinem Gott und zum euren Gott. Das bedeutet, du weißt jetzt genug, jetzt sollst du verkündigen. Das bedeutet, unser Glaube, richtiger Glaube, hat mit zwei Aspekten zu tun. Das Hinnehmen durch Bibelleben, Lesen, durch Predigt, durch Gebet und dann der Weitergeben. Und die Erste gibt die Kraft, das weiter zu tun. Die große Geistliche war immer große Beter und gleichzeitig waren sie Menschen, die missionarischen Schwung gehabt haben. Denn was gibt denn diesen Schwung? Gerade Gebet, gerade Gottes Wort. Nicht durch, wie man heute macht, mit wirtschaftlichen Methoden aus Amerika, wie man Gemeinde aufbaut. Gemeinde ist aufgebaut durch Vertiefung im Gebet, die zu Predigt, zu einer Überzeugung, dass alles läuft rüber und muss weiter gesagt werden. Jetzt weißt du genug, Maria. Jetzt sagst du weiter und sagst zu meinem Vater und eurem Vater. Und das ist der Gott Israel. Wir können nicht die Trinität trennen. Jesus bekennt sich immer zu seinem Vater. Und der Antisemitismus, die jetzt in die islamische Welt ist, so schlimm wie unter Hitler, wissen Sie das? So schlimm wie, das haben wir mit der antichristlichen Zeit zu tun. Ich sage nicht der Antichrist, sondern der antichristliche Zeit zu tun. Immer wieder war das Gottes Volk. Und das ist auch gegen uns Christen gezielt. Ich habe erlebt im Fernsehen in Florida, Januar nach dem großen Anschlag in New York, da war eine weltliche Treffung in einer Moschee. Eine Frau ging in Syrien. Das ist gerade, was Obama gewinnen will, die Syrer. Und da kommt die zu einem riesen Minarett. Und die Frau fragt, ja, wie heißt der Minarett? Es heißt der Jesu-Minarett. Und sie fragte, ja, warum der Jesu-Minarett? Er sagt, Jesus wird wiederkommen hier. Ja, das glauben sie. Aber nicht zum Ölberg, sondern zu diesem Minarett. Und was wird er tun? Er hat zwei Dinge zu tun. Zu schauen, dass alle Juden umgebracht werden und zu verkündigen, dass er nicht
der gekreuzigte Heiland, der ist nicht gekreuzigt für die Sünde. Das ist die Zielsetzung Islam. Lasst euch nicht verwirren, machen durch politische Schönrede, ob das von Obama oder jemand anders kommt. Das ist, mit wem wir zu tun haben. Wir haben auch Hitler beschwichtigt. Wir müssen klare Texte reden. Ich tue das. Und dann habe ich Angst. Elia war immer mein Vorbild. Er redet, predigt mit voller Gewalt und dann haut er ab von einer, als Feigling von einer Frau. Ja, das ist Elia. Das ist auch die Jaffin, der kein richtiger Elia, aber die Feigling Elia, das bin ich auf jeden Fall. Ja. Maria kommt und verkündigt den Jüngern, sie verkündigt zuerst, die Jünger verkündigen, beide nehmen, was sie wollen. Nein, diese Themen interessiert mich überhaupt nicht, über wer predigen soll oder nicht. Mir interessiert, was gepredigt, nicht wer predigt. Viel lieber eine gläubige Frau wie Bärbel Wilde, der wilde Bärbel, den ich eingeladen in meine Gemeinde zu predigen, als ein nichtgläubiger Mann. Es geht um die Sache viel mehr als um die Person. Die andere Sache über die Person ist sekundär. Ich habe, Maria kommt und verkündigt den Jungen, ich habe den Herrn gesehen, fleischlich und geistlich gesehen, in die Wahrheit Gottes gesehen. Und solches hat er zu mir gesagt. Liebe Brüder und Schwester, unser Glaube ist nicht gegründet auf Märchen, ist nicht gegründet auf Gutdünken, es ist gegründet auf historische Tatsachen. Dass Juden zu Glaube gekommen sind an einen Jude, der verflucht und verdammt ist von das heilige Gesetz. Man muss verstehen, warum Jesus das tut und dass er für uns tut. Und damit ist der Anfang unser Christentum gegründet, allein auf Jesus. Wir brauchen uns nicht irgendwo schüchtern und ängstlich über unser Glaube. Die historische Tatsache bezeugen das. Und die Tatsache, dass Christentum wächst, es wächst in die ganze Welt, nicht gerade hier in Europa unter Protestanten. Das ist der schwächste Punkt jetzt. Aber es wächst. Und es wird immer wachsen. Und Israel wird bestehen, bis der Herr wiederkommt in Vollmacht. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Wir beten mit dem Worte, die ich sage, den Worten Maria Magdala. Ich harre des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte meine Schreien. Er zog mich aus der grausigen Gruben aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unserem Gott. Amen.